Ja, ich würde vorschlagen, dass wir zum Anfang einmal Jakobus Kapitel 1 aufschlagen, Vers 27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser: Waisen und Witwen ihre Drangsal zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Ja, mein Vorschlag wäre unbedingt, kennt ihr Waisen und Witwen, besucht die. Steht ja da. Und wenn du das regelmäßig machst, wirst du irgendwann den Herrn fragen: Herr, was soll ich jetzt tun? Weil das sind ganz schwierige Gespräche. Das ist gar nicht einfach. Und wir haben alle Zeit, und die gibt es halt ganz viele, die müssen auch gar nicht gläubig sein. Die müssen nicht gläubig sein. Eine Witwe, die ist alleine und einsam, auch wenn die ungläubig ist. Ein doppelter Grund, hinzufahren. Und Waisenkinder auch. Also solltest du dich jetzt fragen, wie könnte ich das Buch Ruth ansatzweise in meinem Leben verwirklichen? Überleg dir, welche Waise und welche Witwe du besuchen kannst und Gutes tun. Dann tust du quasi den Dienst des Boas. Dann machst du das, was Boas macht. Und dann machst du auch ein bisschen das, was Ruth macht, die sich müht, für ihre verwitwete Schwiegermutter zu arbeiten. Und dann wirst du irgendwann, es gibt Gespräche und Bitterkeiten und Sorgen und Fragen, die du nicht beantworten kannst, dann wirst du dann wegfahren und dich an dein Bett knien und sagen: Herr Jesus, was soll ich machen? Keine Ahnung, was soll ich da nur tun? Was kann ich machen, Herr? Hilf mir bitte. Das ist ein sehr guter Dienst, den man machen kann. Wenn man zum Beispiel Leute, die getrennt leben, vielleicht kurz vor der Scheidung sind, zu besuchen, mit Essen zu gehen, sich drum kümmern. Kinder von alleinstehenden Müttern einzuladen, mich mit denen zu treffen, nach McDonald's zu fahren, Fußball zu spielen, Basketball zu spielen, mit denen zu kochen, mit denen zu stricken, zu häkeln, keine Ahnung, die mit in Urlaub zu nehmen. Das können wir so lange machen, bis der Herr wiederkommt. Ja, das ist ein Dienst, den können wir wirklich tun. Und das wird dein Gebetsleben anheizen, das wird deine Kreativität herausfordern, das wird gut werden. Und wir dürfen doch einfach Gott dienen. Das ist doch super. Also ich meine, das ist doch richtig cool. Wir haben doch so viel zu tun. Nochmal, hier geht es einfach nur um eine Frau, die auf dem Feld arbeiten geht und Körner aufsammelt. Und Gott schreibt eine ganze Geschichte davon. Ja, wir wissen jetzt, am Ende kommt David raus, aber das ist ja nur der letzte Vers. Eigentlich geht es die ganze Zeit um so sehr ganz einfache Dinge. Mach doch bitte ganz einfache Dinge. Oder? Man kann einfach Gutes tun. Das freut dich selber, freut den anderen, freut den Herrn. Da gibt es keinen Grund, das nicht zu tun. Und es gibt ohne Ende Möglichkeiten. Wenn in der Gemeinde ein Ehepaar umzieht, da tauchen 7 Brüder auf, dann ist das einfach nur okay. Viele Hände schnell sein. Ja, wirklich. Ich habe das bestimmt schon 15 Mal gemacht. 7 Brüder, 15. Wir fahren dahin, treffen uns vorher, da stehen da 3, 4 Autos, ein LKW, Hänger, Bulli, Sprinter und dann alle hoch, wie die Amish, weißt du? Hoch, jeder was in der Hand, 5-mal ist das Ding gelaufen, das war's. Dann wird wieder aufgebaut, die Frau freut sich, macht lecker Essen, wir freuen uns auch, das Ding ist gelaufen, das ist voll cool. Ja. Und Boas ging zum Tor hinauf und setzte sich dort. Und siehe, der Blutsverwandte ging vorüber, von dem Boas geredet hatte. Da sprach er: Komm her, setz dich hier hin, du, der und der, oder du so und so. Und er kam und setzte sich. Und er nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sprach: Setzt euch. Und sie setzten sich. Bis dahin. Also, das Letzte, was wir gelesen haben, war: Dieser Mann bringt diese Sache heute zu Ende. Jetzt geht der Boas in die Brüdersitzung, okay? Oder ins Tor, oder wie ihr das nennen wollt, in die Ältestensitzung. Er geht also dahin, wo die Entscheidungen getroffen werden. Und was macht er? Da steht, er nahm 10 Älteste. Die waren nicht da. Er nahm die. Er hat gesagt: Du, 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 mitkommen, hier sitzen. Wir müssen was reden. Hier muss was geklärt werden. Und dann, Vers 1, setzte sich dort. Nochmal Vers 1, setzte sich. Vers 2, setzte sich. Am Ende, setzt euch. Vers 3, setzten sich. Boas hat gesagt, jetzt wird sich hier hingesetzt. Und wir haben was zu klären. Und wo sitzen wir mit vielen Brüdern? In der Brüderrunde. Ältestensitzung oder keine Ahnung, was ihr macht. Irgendwie heißt das. Bei uns heißt das Halkkreis, Hirten und Lehrer. Und dann sitzen wir rum und reden. Und es wäre doch richtig cool, wenn wir über Witwen und Waisen reden. Und nicht über Mikros, über Stühle, über keine Ahnung, was es für Sorgen gibt und Farben und welche Bibelübersetzung jetzt gerade am schlimmsten ist und welche Bibelschule schlimm ist und den ganzen Kram. Wenn wir über unsere Geschwister aus unserer Gemeinde reden und sagen, heute treffen wir eine Entscheidung, wie wir dieser Witwe helfen können. Heute, jetzt hier. Das wäre cool, oder? Noch, jetzt überlege ich mir den Text. Boas ging zum Tor hinauf und setzte sich. Also er setzte sich hin. Siehe, der Blutsverwandte ging vorüber und Boas sprach, komm her, setz dich. Der Erste, der sitzt. Du, so und so. Und er kam und setzte sich. Er nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sprach, setzt euch. Und sie setzten sich. Und jetzt bitte einmal zurück. Bleibe, meine Tochter, bis du weißt, wie die Sache ausfällt, denn dieser Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache heute zu Ende geführt hat. Und was macht er? Du, hinsetzen. Wir haben was zu klären. Für eine Witwe und eine Witwe. Dafür. Jakobus 1, Vers 27. Das ist der wahre Gottesdienst. Was der hier macht, ist wahrer Gottesdienst. Er kümmert sich um eine Witwe. Und er sprach zu den Blutsverwandten, Nomi, die aus den Gebieten von Moab zurückgekehrt ist, verkauft das Feldstück, das unserem Bruder Elimelech gehört. So habe ich nun gedacht, ich wollte es deinem Ohr eröffnen und dir sagen, kaufe es vor den Einwohnern und vor den Ältesten meines Volkes. Wenn du lösen willst, löse. Wenn du nicht lösen willst, so teile es mir mit, dass ich es wisse. Denn da ist niemand außer dir zum Lösen und ich komme nach dir. Und er sprach, ich will lösen. Da sprach Boas, an dem Tag, da du das Feld aus der Hand Nomis kaufst, hast du es auch von Ruth, der Moabiterin, der Frau des Verstorbenen gekauft, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil zu erwecken. Da sprach der Blutsverwandte, ich kann nicht für mich lösen, dass ich mein Erbteil nicht verderbe. Löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht. Dieser Mann, der sagt, ich kann es nicht, der hatte voll Bock auf das Feldstück, auf das Eigentum. Der dachte, der kann jetzt ein Schnäppchen machen und von einer Witwe mal schnell das Eigentum abziehen. Das wollte er, ich will. Dann sagt aber der Boas, hey, stopp. Also, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, da gibt's halt noch die Ruth. Dann sagt er, nun, das will ich nicht. Und der Geist Gottes sagt, das ist nur ein so und so. Ein der. Der Name wird nicht erwähnt. Warum nicht? Ja, deswegen, weil er sich verhält, wie er sich verhält. Hier ist jemand, der hat Interesse an Geld und Eigentum, aber nicht Interesse an der Frau, die dahinter steht. Er ist ein Mietling, der wegläuft. Als es eng wird, läuft er weg. Aber Boas ist nicht so. Boas sieht den Menschen. Und es wäre gut, wenn sich 10 Älteste treffen oder 12, wenn Männer sich treffen, um eine Sache zu besprechen, dass sie nicht über Felder und Häuser und so einen Kram reden, sondern über Witwen und Waisen. Dass wir das reden, was vor Gott wohlgefällig ist. Dass wir das reden, was der Herr uns beauftragt. Dass Hirten über Schafe reden und sagen, wir müssen heute eine Lösung finden. Für die Familie, für die Frau, für den Mann, für den Jugendlichen, für die Teenie. Wir müssen nicht viel rumreden, wir müssen nicht viel diskutieren. Wir müssen eine Lösung finden und wir müssen wissen, wer von uns diese Lösung in die Hand nimmt und das umsetzt. Wir brauchen jetzt jemanden. Zum Beispiel brauchen wir jemanden, der mal grillt mit den Jugendlichen. Das hört sich ganz profan an. Wer von uns schmeißt einen Grill an und trifft sich mit den Jugendlichen zu Hause? Wer lädt die mal alle ein? Solche Sachen kann man doch besprechen. Die freuen sich doch. Wer macht Jungscharbeit? Wer macht Sonntagsschule? In der Sonntagsschule ist es eng, wir haben zu wenig Mitarbeiterinnen. Wer von den Männern erbarmt sich über die Kinder? Heute, jetzt, hier eine Entscheidung treffen. Nicht lange reden, überlegen, beten, jetzt macht doch mal einfach die Sonntagsschule. Opfer bringen. Das ist gemeint. Gib Gas. Es geht um Menschen. Gott hat uns berufen, Hirten seines Volkes zu sein. Als er merkte, er muss ein Opfer bringen, als er merkte, dass er nicht toll rauskommt, als er merkte, dass er keinen Gewinn hat, sondern vielleicht Verlust, hat er gesagt, das kann ich nicht. Das will ich nicht. Dies aber geschah früher in Israel bei einer Lösung und bei einem Tausch. Um jede Sache zu bestätigen, der eine zog seinen Schuh aus und gab ihn den anderen. Das war die Art der Bezeugung in Israel. Und der Blutsverwandte sprach zu Boas, kaufe für dich. Und er zog seinen Schuh aus. Da sprach Boas zu den Ältesten und zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich aus der Hand Nomis alles gekauft habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört, und auch Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, habe ich mir zur Frau gekauft, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil zu erwecken, damit nicht der Name des Verstorbenen ausgerottet werde unter seinen Brüdern und aus dem Tor seines Ortes. Ihr seid Zeugen. Und alles Volk, das im Tor war, und die Ältesten sprachen, wir sind Zeugen. Jetzt stell dir vor, das würde einer von uns machen. Du versammelst die Brüder um dich und sagst, ich kaufe alles, was dieser Witwe gehört. Alles. Ich kümmere mich um alles, was sie betrifft. Und ich werde für alles sorgen, was diese Familie zu tun hat. Und die Ältesten sitzen um mich herum. Das ist voll krass, was da steht. Boas sagt eigentlich hier, ich hänge mich voll rein. Mich interessiert diese Witwe absolut. Ich will ihr Leben erhalten. Ich will nicht, dass diese Familie draufgeht. Ich will mich reinhängen. Und dann sagen die Ältesten, ja, wir sind Zeugen. Ein heiliger Moment, oder? Nochmal, es geht um zwei Witwen und einen Acker, wo Unkraut drauf ist. Ein nicht bewirtschaftetes Feld. Eine Insolvenz einer Witwe. Und einer sagt, ja, ich will das Eigentum haben. Und der andere sagt, aber ich will die Familie retten. Und dann sagen die Ältesten, Vers 11, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel erbaut haben, und werde mächtig in Ephrata und stifte einen Namen in Bethlehem. Und von den Nachkommen, die der Herr dir von dieser jungen Frau geben wird, werde dein Haus wie das Haus des Peres, den Tamar, dem Juda geboren hat. Da müssen wir jetzt mal kurz darüber nachdenken. Rahel und Lea, was war die Story? Ein Mann, zwei Frauen. Zwei Frauen, zwei Mägde. Ein Mann, vier Frauen. Jakob. Also jetzt will ich dir sagen, wie heißt du? Lukas. Dein Haus werde wie das von Rahel und Lea, dass du einfach vier Frauen hast. Was würde deine zukünftige Frau denken? Da bin ich voll dagegen. Oder? So ist übrigens Israel entstanden für die Israel-Fans unter uns. Ein Mann hatte vier Frauen. Einer vier. Katastrophale Verhältnisse. Diese vier Frauen waren alle miteinander verkracht und sagten, ich gebe dir einen Granat, aber wenn du heute Nacht zu mir darf. Das heißt, so steht es da drin. Und dann kriegen diese vier Frauen 12 Söhne. Und Gott sagt, und das sind die Kinder Israels. Daraus baue ich mein Volk. Jetzt habe ich genau das Material, was ich brauche. Aus euch kommt nichts Gutes. Das Einzige, auf das ihr zurückgucken könnt jetzt, ist ein Mann, vier Frauen und Ehestreit ohne Ende. Also, das allgemeine Prinzip. Rahel und Lea haben die Söhne Israels gezeugt aus einer katastrophalen Situation. Und jetzt sind die Ältesten und sagen, was der Boas sich da ans Bein bindet, ist eigentlich Wahnsinn. Aber unser Gott kann. Unser Gott kann. Selbst wenn ein Mann vier Frauen hat und die sich alle streiten, kann er daraus das Volk Israel erstehen lassen. Und dieser Gott segne dich für deine Entscheidung. Diese beiden Frauen in dein Haus zu holen, Gott segne dich. Denn unser Gott kann. Und dann soll er auch noch das Ding mit Peres und Tamar in Erinnerung rufen und Judah. Was war das? Das war hier Karneval. Die hat sich verkleidet. Nur ist das ganz doof ausgegangen, oder? Und auch da hat er gesagt, und Gott kann. In der katastrophalsten Situation kann Gott sein Volk bauen. Und die Ältesten sitzen da und sehen den Boas und denken, eine Moabiterin, ein junges Mädchen, Nomi, das fällt vom Elimelech, der will sich das alles ans Bein binden. Und dann denken die, naja, aber Jakob, Rahel, Lea, Peres, Tamar, die sagen, Boas, unser Gott kann und der Herr segne dich. Und dann steht er und Boas nahm Ruth zu seiner Frau und ging zu ihr ein und der Herr verlieh ihr Schwangerschaft und sie gebar einen Sohn. Und die Frauen sprachen zu Nomi, gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht hat fehlen lassen in einem Löser. Sein Name werde gerühmt in Israel. Und er wird dir ein Erquicker der Seele und ein Versorger deines Alters sein. Denn deine Schwiegertochter, die sich liebt, hat ihn geboren. Sie, die dir besser ist als 7 Söhne. Und Nomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und wurde seine Wärterin. Die Nachbarin gaben ihnen einen Namen, in dem sie sprachen, ein Sohn ist der Nomi geboren. Und sie gab ihm den Namen Obed. Er ist der Vater Isai, des Vaters David. Wie oft kommt der Name Ruth jetzt vor? 0. Wird nicht mal erwähnt. Wem gehört denn jetzt dieser Sohn? Nur noch Nomi. Pass auf. Und die Frauen sprachen zu Nomi. Gepriesen sei der Herr, der dir heute einen Löser gegeben hat. Vers 15, dir ein Erquicker der Seele. Vers 16, und Nomi nahm das Kind, legte es auf ihren Schoß. Vers 17, ein Sohn ist Nomi geboren. Und sie gab ihm den Namen Obed. Das ist doch der Sohn von Ruth. Was ist hier los? Was, dieser Sohn, was gehört diesem Sohn jetzt? Was gehört Obed? Das Feld Elimelechs. Das ist die Geschichte. Die Geschichte von Ruth ist, dass ein Erbe verloren geht. Ein Feldteil und ein nichtsnutziger Sohn so hat Lust auf das Erbteil. Aber Boas sagt, nein, nein, nein. Das Erbteil gehört Elimelech. Das Erbteil gehört unserem verstorbenen Bruder. Und da gehört es. Ist das cool? Was für ein Charakter. Was für ein Mann. Nomi hat diesen Sohn in der Hand und denkt, also wir wissen von 4 Mal, wo Nomi gesagt hat, kehr um, geh deiner Schwägerin und ihren Göttern nach, kehr um. Und jetzt hat sie dieses Kind in der Hand. Und ihre Nachbarn sagen, Nomi, diese Ruth, diese Ausländerin, diese Moabiterin, die ist besser als 7 Söhne. Was bedeutet vollkommen. 7. Roger Libby und so. Okay, vollkommen. Also, er sagt, diese Frau Nomi, Ruth, ist nicht zu vergleichen mit niemandem. Und sie hat dieses Kind auf dem Arm. Und sie weiß genau, wenn ich jetzt sterbe, ist die Schande, dass das Erbteil verloren geht, abgewandt. Weil eine Frau sich entschlossen hat, auf den Knien über den Acker zu kriechen, Ehren zu sammeln und sie findet den Herrn der Ernte. Und der Herr der Ernte ändert alles. Ist das heute noch so? Ja, das ist heute noch so. Unser Herr ändert alles. Der Herr kann Leute aus dem Hut zaubern, das glaubst du gar nicht. Es gibt Menschen, die können an deine Seite gestellt werden wie ein Engel. Die können für dich da sein, die können dich trösten, die können dir ein Wort geben, einfach von Gott gesandt. Du musst halt offen dafür sein. Offen, dass der Herr seine Gemeinde baut. Auch heute noch. Guck mal, was hier vorkommt. Vers 11. Der Herr mache die Frau. Vers 12. Die der Herr dir gegeben hat. Vers 13. Der Herr verliebt Schwangerschaft. Vers 14. Gepriesen sei der Herr. Die Dinge kommen zum Guten. Die Puzzlesteile kommen zusammen. Obed liegt auf den Händen von Nomi. Und auf einmal wissen alle, es ist der Herr. Er war die ganze Zeit da. Wir haben ihn nicht gesehen. Er hat alles geführt. Es ist der Herr. Petrus fischt. Nichts gefangen. Gar nichts. Steht so ein Mann am Ufer und sagt, Petrus, du musst das Netz an der anderen Seite rauslassen. Petrus, Vollprofi-Fischer, ganze Nacht gefischt, ganze Nacht, okay? Hände nass, Blasen vielleicht, Schrammen. Ich muss das auf der anderen Seite rauslassen. Naja, okay. Lässt das Ding auf der anderen Seite raus und die Netze reißen. Was sagt Petrus? Es ist der Herr. Es ist der Herr. Am Ende von Kapitel 21, Johannes Evangelium. Petrus sagt, ich gehe fischen. Geht arbeiten, vorbildlich, okay? Nicht rumgammeln, geht arbeiten. Fischen, nichts. Kind, ihr müsst das so machen. Dann haben sie die Netze voll. Was macht Petrus? Springt ins Wasser. Schwimmt zum Meer. Sind deine Netze leer? Ist dein Erbteil verwelkt? Hast du Sorge, dass es nicht weitergeht in deiner Familie, in deinem geistlichen Leben? Ist eine echte Sorge da, dass das geistliche Erbe verloren geht, eurer Gemeinde, eurer Familie? Wir brauchen Männer wie Boas und Frauen wie Ruth. Charaktere, die bereit sind zu arbeiten und fleißig zu sein und am Ende dem Herrn die Ehre zu geben. Und Gott beruft solche Leute. Keiner hätte gedacht, dass aus diesem kleinen Mädchen, einer Ausländerin, ohne Bibelwissen, ohne irgendwie gute Familie, die Retterin Israels wird, oder? Wer denkt denn sowas? Und am Ende dieses Teil, dies sind die Geschlechter des Peres. Peres zeugte Hesron. Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Abinadab. Abinadab zeugte Nashon. Nashon zeugte Salma. Salmon zeugte Boas. Boas zeugte Obed. Obed zeugte Isai. Isai zeugte David. Als Gott Abraham beruft, da sagt er zu Abraham, das alles hier will ich deinen Nachkommen geben. Hätte Abraham sagen können, ja und ich? Mein Nachkommen? Ja, was mit mir? Und dann zieht Abraham das ganze Land, durchzieht das ganze Land und es gehört seinen Nachkommen. Ist das bei uns vielleicht ähnlich? Was mit unserem Erbe? Vielleicht hat einer von euch irgendwie einen Sack gehauen. Vielleicht haben wir Schwierigkeiten. Vielleicht haben wir Sorge, dass wir das Erbe der Gemeinde nicht weitergeben können, dass es irgendwie schief liegt. Und hier ist es so. Wir haben dieses Wort Gottes zu durchziehen. Wir müssen hier von links nach rechts, von oben nach unten. Und da müssen wir befähigt werden, die Geschichten dieser Schrift weiterzugeben. Es hängt an diesem Buch. Es hängt an dem, was hier drinnen steht. Also, lass uns doch fleißige Bibelleser werden. Einfach lesen. Anstreichen. Verstehst du nicht? Nochmal lesen. Verstehst du nicht? Nochmal lesen. Kannst du machen. Ist jetzt fünfmal das Johannesevangelium durcharbeiten Sünde? Was denkst du? Nö, ne? Ja, einfach machen. Kannst einfach machen. Verbiete dir doch keiner. Kannst einfach machen. Soll ich euch was sagen? Wenn jetzt jemand zum Beispiel von euch sagen würde, ihr seid ja eine Brüdergemeinde, das ist ja dann der Epheserbrief, so eins der Highlight, ne? Thema Gemeinde und so, Himmel und das ganze Kram. Einer würde sagen, ich habe den Epheserbrief durchgearbeitet. Weißt du, was er sagt? Das. Jetzt kommen wir auf den Teppich. Ich meine das wirklich ernst. Das meint er. Das hier hat er durchgearbeitet. Das ist eine Lache. Unser ganzes frommes Gerede kannst du einfach zusammenfalten und verbrennen. Gott hat uns, seiner Gemeinde, das hier gegeben. Das ist das Neue Testament. Das war's. Mehr hat er nicht aufgeschrieben. Das war's. Also, das ist eine minimale Aufgabe. Das ist ja ein Taschenbuch. Die Bibel hat auch nicht 66 Bücher, das ist gelogen. Das ist ein Buch. Oder wolltest du sagen, der Philipperbrief ist ein Buch? Das sind 3 Seiten. Das ist doch kein Buch. Philipperbrief durchlesen, einfach durchlesen, dauert wie lange, wenn du es so durchliest? So einfach. 25 Minuten. Dann hast du aber schon mit Nachdenken durchgelesen. Also, guck mal, nehmen wir mal an, Gott würde sagen, deine oberste Aufgabe ist, dass deine Kinder und deine Gemeinde den Inhalt des Neuen Testamentes kennen. Und danach können wir über das Alte reden. Aber nimm mal das. Und du würdest dir sagen, also jetzt ganz als riesige Aufgabe, ich lese das durch, nicht um erbaut zu werden. Nicht um irgendwelche Geheimnisse zu entdecken. Ich lese das durch, um es zu verstehen. Einfach so durchlesen. Und dann hast du das durchgelesen und merkst am Ende, ich habe nicht alles verstanden. Was macht man dann normalerweise? Du lest halt nochmal durch. Kannst einfach durchlesen. Kannst einfach machen. Das ist ein Taschenbuch. Das war's. Hier, bei mir sind's, guck mal hier, 280 Seiten. Das ganze Neue Testament. Das ist unser Erbteil. Das haben vor allen Dingen die Brüder weiterzugeben. Das Johannesevangelium, nur als Lust machen mal. Das war's. Das ist das Johannesevangelium. Hier. Gott hat uns eine minimale Aufgabe gegeben. Minimal. Keine Ahnung. Was schätzt ihr, wie oft habe ich das Buch Rut gelesen? Ich schätze 20 Mal. Ich habe so viel Bibel angestrichen mit Rut. Ich brauche mich gar nicht vorbereiten. Ich brauche fast keine Bibel. Ich bin so in diesem Buch drin. Ne? Gib mir das Ding, ich mache das auf. Ich setze mich nur noch hin, ich weiß gar nicht, wie ich mich vorbereiten soll. Ich habe so oft das Ding durchgearbeitet. Aber jedes Mal, wenn ich lese, freue ich mich. Und darum bereite ich mich vor. Einfach, weil ich mich freue. Ja, wirklich. Das ist, ich meine, 3 mal 3 ist 9, okay? Jetzt stell dir vor, du müsstest dich vorbereiten, jemand zu erklären, was 3 mal 3 ist. Wie lange brauchst du dafür? Nicht so lange. Genau. Ihr wisst, was ich sage, oder? Also, lest bitte das Neue Testament. Versucht, das Neue Testament zu verstehen. Und sagt zu dem Herrn Jesus, Herr, hilf mir, das Neue Testament zu lesen. Und dann wirst du ausflippen vor Freude. Ich erzähle euch ein letztes neutestamentliches Zeugnis. Ich habe Johannesevangelium gelesen. Wer hat das schon mal gelesen von euch? Kann man lesen, oder? Darf man. Habe ich gelesen. Da habe ich das gelesen und habe gemerkt, da geht es immer um Passa. Passa, 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 Passa. Und ich habe gedacht, was soll das eigentlich? Passa, Passa, Passa. Was will der von mir? Warum schreibt er immer vom Passa? Was muss man dann machen? Passa lesen, habe ich gedacht, bei mir. Ich gehe einfach und lese Passa. Jetzt bin ich aber stolz und eingebildet und denke, ich kenne ja Passa. Kennst du das? Ich kenne es ja schon. Passa ist ja einfach. Aber ich habe mich überwunden und habe Passa nochmal durchgelesen. Okay, Mose gelesen, Passa. Passa ist die Geschichte, du sitzt hier vorne. Was ist Passa? Auszug, was noch? Okay, was gibt es für ein Passa noch, außer ein Auszug? Würgeengel, ja, jetzt. Ja, jetzt ein ganz unwichtiges Ding fehlt. Ja, das Lamm, genau, es gibt das Lamm. Das Passa, alles klar. Okay, Passa, Lamm. Habe ich gedacht, okay, habe ich verstanden. Dann habe ich gedacht, lese ich Johannes einfach nochmal. Das hört sich jetzt für euch viel an, ne? Ganz fromm und so. Aber was ich halt gemeint habe ist, Ich lese das hier nochmal. Minimale Aufgabe, ne? Habe ich einfach nochmal gemacht. Wie lange brauchst du dafür? Ich weiß nicht. Ich bin aber nicht weit gekommen, weil... ich habe auf einmal gelesen. Des folgenden Tages sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe, das Lamm. Da habe ich gedacht, bilde ich mir jetzt ein oder stimmt das? Also nochmal. Am Anfang von Johannes Evangelium sagt Johannes der Täufer, siehe das Lamm. Dann wandert Jesus von Passa zu Passa zu Passa. Da habe ich gedacht, will Johannes mir etwas sagen, dass das Passalamm immer zum Passafest geht? Da wurde ich total kribbelig im Herzen, weil ich gedacht habe, weil das wäre ja voll das Ding. Also habe ich weitergelesen. Dann lese ich, Jesus stirbt dann natürlich wann? So, stirbt er. Und dann steht er da und sagt, lass uns ihm doch die Beine brechen. Dann sind die schneller tot. Wer macht das? Der römische Soldat. Sind die nett? Was denkst du? Römische Soldaten, die so Leute kreuzigen, die sind nicht nett. Hat er so einen Knüppel, bricht dem ersten die Beine, dem zweiten. Dann kommt es zu Jesus. Und sagt, der ist schon tot. Der ist auf einmal so ganz human geworden, dieser Soldat. Hat das nicht getan. Und dann steht hier drinnen, das geschah, auf das die Schrift erfüllt würde, kein Bein soll ihm gebrochen werden. Wo steht das? In 2. Mose. Beim Passafest. Da habe ich gedacht, ich flippe gleich aus. Ich habe gedacht, gleich flippe ich aus. Am Anfang vom Johannesevangelium sagt Johannes der Täufer, siehe das Lamm Gottes. Dann steht die ganze Zeit, er geht zu Passa, zu Passa, zu Passa, zu Passa und am Ende wird ihm kein Bein gebrochen, weil er ist ja das Lamm. Da habe ich gedacht, das finde ich dermaßen cool, das lese ich nochmal. Ja, finde ich voll cool. Und wenn du mir jetzt noch 3 Tage Zeit gibst, erzähle ich euch das ganze Johannesevangelium, weil ich das so cool finde. Vielleicht ist das nicht alles richtig, aber ich finde es cool. Wir müssen doch unser Erbteil erhalten. Wir müssen doch das, was Gott uns anvertraut hat, müssen wir doch irgendwie beackern, um es weitergeben zu können. Wir können nicht einfach abhauen, weil Hungersnot ist. Wir können unser Erbe nicht liegen lassen. Dieses Feld muss ständig beackert werden, damit du ständig irgendwas hast, um weitergeben zu können. Ich wünsche euch alles Gute. Gepriesen sei der Herr. Amen.